Auch mir gefällt «Ja, gell, so geht's» besonderbar gut. Das erste Mal lässt der Tavel den eigenen Stand, das bernische Patriziat, in einen verklärenden Spiegel schauen. Er macht das in so charmanter, leichter und amüsanter Weise, dass es ihm warm ums Herz wird. Der Untertitel der Erzählung heisst, wir haben es gehört, eine lustige Geschichte aus trauriger Zeit. Was bedeutet das? Der Roman erzählt im Hauptstrang eine Liebesgeschichte zur Zeit vom Untergang vom alten Bern. Die Hauptfiguren sind zwei junge Personen aus dem bernischen Patriziat, Elisabeth Vilbrecht und der Rudi Landorfer. Der Roman umfasst 187 Seiten. Das Paar findet per se zueinander, aber nicht, wie es heute wäre, auf Seite 3, sondern erst auf Seite 185, der drittletzte. Ich möchte euch jetzt aus einem Kapitel vorlesen, das auf Seite 77 anfällt. Die Situation könnt ihr also erraten. Man kennt sich bereits, ist schon aneinander interessiert, aber sonst ist noch alles offen. Es sind ja noch zwei Wörter erklärt, die wir jetzt hören und die vielleicht nicht alle mehr kennen. Ein Gatton ist ein Dienstmädchen. Der Begriff kommt vom französischen Gatton, einer Koseform von Catherine. Und ein Purgatz ist ein Abführmittel. Voilà, jetzt kann es losgehen. Das Kapitel, das ich euch daraus vorlesen möchte, trägt den Titel «Hümpengäng». Tante Salzschreiberin fährt nach England und das Gattung macht dem Köbi Kompresse. Der Winter ist gekommen, man ist wieder in die Stadt gezögelt und das hat es mit sich gebracht, dass man einen anderen wieder mehr gesehen hat. Aber damit ist eine neue Gefahr aufgetaucht. Solange man auf dem Land war, hat man gar gern mit den wenigen Nachbarn Vorlieb genommen. Ihr könnt euch aber denken, dass ein Töchterli von der Art wie die Jungfer Vilbrecht nichtsdestoweniger der Galanterie von der Stadtherren zugänglich geblieben ist. Da hättest du für eine Rudi Gulte auf dem Gewief ziehen. Und er ist manchmal gehänselt worden von seinen Kameraden, die ihn wollten eifersüchtig machen. Kurz vor Weihnachten hat es eine grössere Fete gegeben, beim Herr Frischig an der Junkeren Gasse. Mit grossem Jubel hat die Jugendlosung vernommen «On dansera». Man hat es als ein gutes Zeichen für die Saison angeschaut, dass sie ihren Anfang gerade dort hat nehmen konnte. Die Jungfer Vilbrecht hat sich gefreut wie ein Kind. Sie konnte hier nicht mehr schlafen und so ist es noch manchem Töchterli gegangen. Ist es etwa nicht heutigstags noch so? Freuen tun sie sich alle. Es jedes baut in aller Stille ein Luftschlössli auf, sei es fetiert oder nicht. Aber die einen plagen doch die geheime Angst vor dem Verbändeln. Wer weiss, manches lehrt sogar vor dem Ball noch betten. Die anderen freilich, die das Garnet schon voll haben, gäbe sie nur die Zeit gefunden haben, der Frau Spittel einzieren, der Pflichtschuldig Knicks zu machen, nehmen die Sachen etwas leichter. Hey, no. Unsere Jungfer Elisabeth hat immer zu denen gehört, die sich nicht haben brauchen zu plagen. Der grosse Abend ist gekommen. Papa, Mama und Tochter Vilbrecht waren schön wie noch selten. Die Gutsche hat sie in den Hof geführt. An der Vestibülentür hat man die Familie auseinandergerissen. Ein Kammerdiener hat den Ratsherdstegen auf in die Herrengarderobe gewiesen. Und ein Mädchen in einer weissen Haube hat Mama und Tochter rechts unten in die Damengarderobe geführt. Dort hat man sich dreimal rechts und dreimal links umgedreht vor dem grossen Spiegel, die Pagne zweggezupft, eine gehörige Dosis Puder über die Haare getöpft und sich gegenseitig gemustert für die bevorstehende Schlacht. Eine Mama war dort mit drei Töchterli. Das Bettli hat im Stillen die Vorsehung gepriesen, dass sie ins nicht in der Familie hätte auf die Welt kommen. Von wegen die Mama hat da wie ein alter Stadtsergeant vor der Parade. Böcks und Möpfe hat sie ausgeteilt und grangiert und gemacht. Aber ausgesehen haben ihre Mädchen in Wiffigalodi. Unser Bettli hat sich auch dürfen sehen in seiner neuen Sommer-Toilette, Potztausig. Die Seide hat gebockt, wie wenn es Blech wäre. Als die Frauen wieder ins Vestibüle kamen, hat der Papa schon auf sie gewartet und man hat den Aufmarsch rangiert. Voran ist die Mama geruscht, stolz wie ein Schwan. Hinter ihr kam das Bettli und der Papa hat die sichere Nachhut gebildet. Der Kammerdiener hat die Flügeltüren aufgestossen und man ist rein in die Arena. Spiegelglatt waren die Bodenkreuz gewichset. Der Kronleuchter und die Ablicken an der Wand mit ihren vielen Kerzen haben gewetteifert mit den Gandelabern vor den Spiegeln, für den Saal machen Strahlen wie ein Kristallpalast. Der ganze Raum war erfüllt vom herrlichsten Feierli-Parfum. Glanz und Duft haben die ganze Gesellschaft umgeben. Aber das Wertvollste für die ganze Fete war doch die frisch heitere Stimmung, die auf den Gesichtern der ganzen jungen Welt geleuchtet hat. Man hat es gönnt. Und der Widerschein der jugendlichen Lust hat auch auf den Gesichtern der Alten den Ausdruck ein bisschen erheitern. Man hat wenigstens für einen Augenblick den politischen Misston überhört, der sonst in diesen Tagen die ganze Gesellschaft in Bern durchzittert hat. Henno, unser Töchterli hat seinen Antrag gemacht und mit ihm ist ein neues Sternli an diesem Himmel von harmloser Freude aufgegangen. Die Gastgeberin ist auf ihn zugesteuert und hat ihm durch ihre schier königliche Huld gerade die Scheuche vertrieben. Es hat auch Gnade gefunden vor dem Herr Frischig und vor dem Herr Schultheiss selber, der auf einen Augenblick an der Soiree erschienen ist. Aber es ist nicht lang zwischen den Alten bleiben stehen. Die jungen Herren, die mit ihren dünnen Waden und langen Frackschöss zwischen den Töchtern herumgescharwenzelt sind und zäberlet und komplimentiert haben, haben sich auch gar bald hinter das Bettli gemacht und es ist der ganze Abend nie in Verlegenheit gekommen. Je länger, desto lustiger und lebiger ist man durcheinander geschwärmt. Erst, wo im linken Ecke hinten hinter dem Spinett. Die Geige von der Jungvernüchtiger hat angefangen einziehen, wie ein Kind in der Gockelüsche, ist eine gewisse Ordnung in die Gesellschaft gekommen. Zu beiden Längsseiten vom Saal hat sich die Jugend rangiert, auf der einen die Töchter, auf der anderen die Herren. Im zweiten Glied sind die Alten gestanden und die Lorgnetten haben angefangen blitzen. Der Herr Joligueur hat auf dem Spinett ein paar Akkorde angeschlagen. Hümpengeng, Hümpengeng. Die Jungvernüchtiger hat angestrichen. Gi, gi, weisse wie. Und der Klarinettist Lürli Meier hat tüdelt. Nur für eine Lust, nur für eine Lust. Und zuletzt hat der Bassgeiger Bilang auf ein Brummeln. Gesung, gesung, wart noch einen Rung. Wo sie im Kreis waren, hat es gar prächtig getönt. Hümpengeng, Hümpengeng, wie, 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 nur für eine Lust gesung, wart noch eine Rung gesung, Hümpengeng und so weiter. Nur wenn jemand die Musikanten einen Kammerdiener mit einem Kabarett voll Gläser durchschnaussen, so hat es ein unwillkürliches Ritardando und Taktstörungen gegeben. Aber dann hat die Jungvernüchtiger dem Herr Joligueur mit dem Bogen eins über die Finger gezwickt und mit ihrem breiten Fuß dem Herr Lürli Meier den Takt in die tägersten Augen getrappt. Nach der Reverence hat sich von beiden Seiten die Jugend zu einer Contredanse in Bewegung gesetzt. Oh, das hättet ihr sollen sehen. So etwas findet man nicht bald. Auf einen Takt haben sich links 8 schöne, rundliche Damenfüßli in eleganten Schülern und seidigen Strümpfeln mit Löchlisaum auf der Seite vorgestreckt. 8 möhrig frisierte, puderte Köpfli haben sich kokett auf die Seite gelegt. Die Hände mit ausgespreiteten Kleinfingerli haben die Panier mit Daumen und Zeigfinger angefasst und sie wie am Drähtli gezogen und doch so frank und leicht vorgekümperlet. Und auf der anderen Seite sind 8 glänzige Schuhschnallen vorgekommen, 8 schön gewachsene Cavaliers vormarschiert. Die Alten haben sich schier die Augen ausgeschaut. Der Herr Bauherr hat zu seiner Nachbarin gesagt, C'est pourtant trop dommage qu'on ne puisse pas rester jeune. Im Ecke neben dem Ofen ist ein alter Herr gesessen. Der hat auch geschaut und geschaut. Aber in seinen Augen war etwas Wehmütiges. Er hat schier müssen zu Briegen verhaben und doch hat er nicht mögen sagen, warum. Wer weiss? Vielleicht hat er gesehen, dass das Sägessenmannli das oberst auf der Pendüle, wo sonst nie ein Glied rührt, im Takt zur Musik Gabriole gemacht und sie möschige Sägessen geschwungen hat. Ja, ja, dann hat niemand gedacht, dass 4 Monate später 3 von diesen Cavaliers und noch ein paar von den alten Herren im 2. Glied kreidenweiss hinter einem grauen Holz im Gras würden liegen. No, wir wollen jetzt auch nicht an das Traurige denken, das doch noch weit weg gelegen ist. Schöner und gegen schöner hat die heitere Lust ihres fürstlichen Regiment geführt und je mehr sich die älteren Herren in die Nebenstube zum Tampen zurückgezogen haben, desto ungenierter hat im Saal die Freude gewaltet. Per se sind am selben Abend auch der Rudi Landorfer und Jumpfer Filbrecht unter dem gegenseitigen Charme gestanden. Aber ihr müsst nicht vergessen, dass sie noch lange nicht da angelangt waren, wo man aufhört, die Welt zu sehen, weil man vom Schatz anschauen schier blind worden ist. Freilich schon. Aber die Jungfer Elisabeth hat in vollen Zügen ihre Fettiertheit genossen. Und mit ihrer Freude hat sie jeden Cavalier, der gewusst hat, sich zu suchen zu machen, angesteckt. Ja, es ist so um sie hergegangen, dass am Rudi manchmal ein schweres Unbehagen über den Magen gestrichen ist. Es war ihm so zumut, ungefähr wie einem Dichter, der zuschauen muss, wie sich das Publikum ob einer Idee freut, die ein anderer gestohlen hat und ausbeutet. Er war zwar ein vorsichtiger Feldherr in diesem Feld. Von wegen, er hat sich den Schlüssel von seiner Stellung, die Suppe mit seinem Schatz, schon gesichert gehabt. Und nicht weniger die rückwärtigen Verbindungen, das heisst die diversen Tanten und Cousinen und so weiter. Aber begreifet, ein Sieg in offener Feldschlacht ist doch gäng idealer als so ein verknorzeter Festungskrieg, wenn er schon mehr Chancen bietet. Und das kann man nie wissen. Schaut, es kehrt manchmal, man weiss nicht wie. Und wie geschwind ist so etwas verkachelt. Er hat es auch erfahren, unser lieber Held. Eine von diesen rückwärtigen Verbindungen war Frau Salzkammerschreiberin, eine wertvolle Tante vom Bethli. Sie hatte gar viel zu sagen in der Familie und ihr Mann war augenblicklich zu B in Geschäften und sie hat sich desto mehr amüsiert an diesem Ball. Der Rudi hat sie just zu einem Rundtanz engagiert und sie zum Gaudium der Jungen putzam wie ein Kaffeeröster umgedreht. Sie war nämlich dick wie ein 100-Mass-Fass und in der Verwandtschaft hat man nur Tante Salzbütti gesagt. Man hat schon seine Aufmerksamkeit wieder auf andere Sachen gerichtet und hat der Rudi ungestört im Schweiß seines Angesichts lassen Bütti umtrüllen. Da hört man einen von diesen Herren sagen, «Eh, regardez donc là, qu'est-ce qui roule sur le parquet?» Und im gleichen Moment hat jemand etwas vom Boden auf. Und das war ein Absatz von einem nicht gerade eleganten Damenschuh. Vis-à-vis hat man Frau Salzbütti bleich in ein Canapé gesehen sinken. Was hat sie? Was ist? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Hat man zu ringsherum geküschelt. Die 1000 Mädchen haben hinter ihren Luftern gelacht, währenddem sich die Gastgeberin und andere Frauen der Tante Salzbütti zu Füßen gestürzt haben. «Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle s'est foulé le pied!» Währenddem man die Verunglückte vom Kampfplatz in die Garderobe gewälzt hat, hat die Unvernüchtiger mit Energie ihre Heerscharen zu neuer Arbeit getrieben und Hümpengeng, gesung, wie, nur für eine Lust, Hümpengeng, ist es lustig weitergegangen. Jetzt wollen wir sie doch ein bisschen kumpen und schauen, was in der Garderobe vor sich gegangen ist. Die Frau Salzschreiberin ist halb ohnmächtig auf einem Fauteuil gesessen. Die Frau Gastgeberin hat ihr ein Fläschchen von der besten Notgoloin unter die Nase gehabt. Und ein Mädchen hat ihr den Schuh abgezogen. Der Fuß war geschwollen und man hat gestürmt von Blutzuger und anderen Mitteln. Aber wollen. Wo das Mädchen hat der Kranken wollen den Strumpf abziehen, hat sie aufgeäussert und ihn angebrüllt. «Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi donc tranquille!» «Il faudrait chercher le médecin», hat die Frau Gastgeberin gemeint. «Es ging allweg schon einer von diesen Herren, der Herr Dr. Knustig, erreichen, nicht?» «Eh per se», hat der Rudi an der halboffenen Tür geantwortet. «Soll ich gehen?» «Mais qu'est-ce que vous pensez? Ich habe den Horror nicht gesehen», hat Frau Salzbütti lamentiert. «Je rentre!» «Mais vous ne pouvez donc pas marcher, ma pauvre amie!» «Eh, hört, Herr Landorfer, sagt doch dem Christen, er soll die Portschäse rüsten, das wird das Beste sein.» Der Rudi ist der Aufforderung von der Frau Fröschig auf der Stelle nachgekommen und ist ins Office gestürmt. Dort haben justement der Christen und Herr Vilbrechts Köbi eine Flasche Clos du Rocher gerettet und es hat die Gattung gemacht, es sei nicht die erste gewesen, was sie an diesem Abend mit den anderen Livree-Brüdern Bodigen teigen. Man kann sich denken, wie ungelegen diesen Herren Gutschner und Bedienten der Auftrag gekommen ist, Frau Salzschreiber heizzügeln an die Inselgasse rauf bei diesem frisch gefallenen Schnee. Der Christen hat ein Gesicht gemacht, wie wenn man ihm Burgatz zugemutet hätte und hat etwas anfangen zu stürmen. Aber der Rudi ist ihm kurz ins Wort gefallen mit der Frage, ja, wollt ihr lieber anspannen und sie rausführen? Nein, gnädiger Herr, das den Wegen nicht, das kann man nicht, gewiss nicht. Ja nun, so tragen sie halt. Aber macht ein bisschen Gleitung, hü, lass schauen. Macht nicht so ein schützliches Heft, Christen. Sie wird euch dann schon ein Trinkgeld geben. Allons! Erst das vom Trinkgeld hat der Christen bewogen, ein bisschen für uns zu machen. Er ist mit dem Köbi ins Remise gegangen und dort haben sie sich die Luft gemacht. Der Köbi hat angefangen und brummelt, Sterns, Tausend, Donner. Wenn ich gewusst hätte, dass man die noch der Tuche färgen müsste, ich wäre mit teuren Hockenboden hin ich ins Nest gelegen und hätte gesagt, ich hätte gering weh. Der Christen hat auf alles rauf sich noch in der Küche müssen von den Mädchen necken, wo er dort ist, die Laternen anzünden. Es ist fein ein Zeit gegangen, bis sie ihre Sänfte bis vor die Hoftüre gebracht haben. Man hat Frau Salzbütti reingeschoppt mit einem Schaufenbier und manchem Schalen und allerhand Küssen. Die Portschäse war ganz ausgefüllt. Endlich hat man das Türchen zugeschlitzt. Der Christen hat vorne angefasst und der Köbi hinten. «Häsch!» hat der Köbi gesagt und «Upp!» hat der Christen gejammert. Und langsam, wie ein Frachtschiff, ist der Transport durch den Gang in die Laube raus. Wo der Ratsherr Vilbrecht sieht, wie die Geschichte in die Lampe kommt, sagt er, «Il faut qu'un de ces messieurs se charge de l'accompagner» und hat dem Herr Rudi einen Blick zugeworfen, wie er nur einen angehenden Schwiegervater kann tun kann. Jetzt hat der arme Rudi ohne Gesicht gemacht, wie wenn er einen faustgrossen, feurigen Herdöpfel an ihm Bitz geschluckt hätte. «Eh bien, j'irai», hat er gesagt, hat die Täube in seinen Magen runtergeworgen, den Mantel umgehängt und ist gegangen. Als er oben an die Laube gekommen ist, ist er geblieben stehen und hat dem Kondukt nachgeschaut. Da hat er unter einmal die Täube vergessen und hat alle Gredi raus müssen lachen. Jeden Moment, hat er gemeint, müsse die ganze Pastete seitlich in Schnee raustrohlen. Die Geschichte gerade zusammenzulesen, begehre ich eigentlich den nicht, hat er zu sich selber gesagt. Und dabei ist ihm die Sinn gekommen, die Suppe könnte jetzt danach sein. Und dann das Bettli. Gerade umkehren hätte er auch nicht recht dürfen. Aber zuletzt hat doch der Schatz die Oberhand bekommen und er ist um der Soiree zugesteuert. Er hat gedacht, der Ratsherr werde wohl in der Nebenstube tampen und es nicht gerade merken, wenn er wieder reinkomme. Aber ich denke, euch wird es Wunder nehmen, wie die Frau Salzschreiber heimgekommen ist. Ja, nun, so hört. Die arme Hutte ist schon oben an der Junkergasse in eine leichte Ohnmacht gefallen und hat ihr Druck geträumt, sie sei ins Ostende in ein Schiff eingestiegen und fahre bei fürchterlichem Sturm nach England. Halbwegs an der Kirchgasse sagt der Christen: «Warte ein bisschen, es friert mir ab die Finger!» und stellt ab. Dem Köbi war es auch recht, zu verschnaufen. Kaum haben sie abgestellt, so sitzt der Christen auf die eine Tragstange, die klepft, und der Christen sitzt im Schnee. «Jetzt Donner», meint der Köbi. «Was machst du, Löw? Was sollen wir jetzt?» Der Christen ist aufgestanden und hat die gebrochene Stange angeschaut und nicht gewusst, was sagen. Endlich meint er: «Wollen wir sie rauslassen?» «Ode», fragt der Köbi. Kein Mensch weiss, wie lange die beiden Trappen noch da gewährweiset hätten, wenn nicht gerade der Nachtwächter Schlarpenegger mit Spiess und Laterne daherkommen wäre. «Was muss das geben da?» hat er sie angerebelt. «He, was echt?» sagt der Christen. «Die Stangli ist es verheit. Gib du mir die Spiess zum Durchstecken.» «Ja, gell, dass mir den auch noch verheisch», meint der Schlarpenegger. Und nach etwa 4 Minuten, während denen die 3 Männer ohne etwas zu sagen den Schaden betrachtet haben, fährt er fort: «Nein, aber wenn du mit mir heimkommst, so will dir ein anderes geben. Ich wüsste noch ein Stiefs an einem Ort.» Die Hülfe war per se den beiden recht und sie haben die Sänfte stehen und sie davontrappet. «Ja, einer sollte eigentlich da bleiben», meint der Köbi. «Eh, wer will da die Ketzers Kniepen stellen?» schnallt der Christen. «Weder eben, man weiss nicht, was sie denn noch ankommt. Oder nachher ist es dann gleich, man hat nicht geschaut. So bleib du bei ihr, Köbi. Aber der läuft mich dann nicht stehen hier bis zum jüngsten Tag.» Nee, hat der Nachtwächter brummelt und die beiden sind ihm Bovexdöri zugesteuert. Der Schlarpenegger war am Tag Gärtner und hat an der Junkeren Gasshalde gewohnt. Der Köbi hat es gedunkt, sie machen gar schauderhaft lang und hat Kummer bekommen, er könnte noch einschlafen und erfrieren. Er ist im Schnee auf und ab getrappt, bis als er Leute hat gehört, Lauben abkommen. Es war ein Bärli, wo jedenfalls von einer anderen Soiree gekommen ist. Diesen Leuten ist die Sänfte gerade aufgefallen und da, wo da so einsam mitten auf der Gasse gestanden ist. Sie sind zugekommen und der Köbi hat auf der Stelle den Dr. Knusti erkennen. Er hat ihm erzählt, was gegangen sei, und der Herr Doktor, der gar ein gewissenhafter Mann war, hat gesagt: «Ja, die kann man nicht so da lassen stehen.» Er hat richtig im Stillen gedacht, er nimmt die Kranke lieber gerade zu sich hinein, er hat an der Kirchgasse gewohnt, als dass er dann in einer Stunde wieder rausgesprengt werde und noch einmal durch den Schnee etwa hin müsse. Begreift? Es ist selten mal zu Bern noch nicht hinter jedem Abweisstein ein Medizinprofessor gestanden. «Hört mal noch, gehen ihr dann zu Herrn Salzschreiber läuten und sagen, ich habe die Frau Schreiber zu mir über Nacht genommen.» Dem Köbi war natürlich alles recht, wenn er nur sein Last losgeworden ist. Der Doktor und seine Frau haben Tante Salzbütti aus ihrer Käfi rausgebürt und sie in ihr Haus genommen. Sie hat gar nicht recht gewusst, was mit ihr geht, und hat gemeint, ihr Gattung tue sie ins Bett. Sobald der Doktor die Haustür hinter sich zugetan hat, ist der Köbi in die Sänfte geschlafen und hat sich wohl sein. Jetzt sticht ihn das Güegi und er denkt, wie es wäre, wenn er nichts dergleichen täte und sich ein die Stadt auftragen. Das leuchtet ihm ein. Er vermummelt sich in alle Schalen ein und hat sich müßlich still. Endlich kommen die beiden anderen um mit ihrer Stange. Wo sie aber nie keine Köbi sehen, fassen sie beide an Fluchen über ihn, was das Zeug hat mögen verleiden. «Dem Donners Kerli, wenn wir es schon reisen», haben sie gesagt. Der Köbi hat aber Angst bekommen, sie könnten doch noch etwas merken, und pöppelt an die Fensterscheiben und sagt mit dem höchsten Stimmli, das er zweckgebracht hat: «Allons, dépêchez-vous!» Das hat ihn dabei gemacht. Der Christen ist mit dem Schlarpenegger um einen Schoppen eins geworden, er soll ihm helfen tragen. Sie haben sich eingestellt und der Köbi die Stadt auftritt. Der Köbi hat schier Magenweh bekommen, weil er gegen das Lachen hat müssen verhaben. Der Transport ist das Mal ein bisschen gleitiger vor sich gegangen. Von wegen, es war nur noch einer von den beiden Träger voll gewesen. Und der hat doch noch so viel Verstand gehabt, dass er sich gesagt hat: Sie haben ein bisschen lang gezagt mit dem Stangli und das könnte am Ende schädlich auf das Trinkgeld einwirken. Darum hat der Christen brav ausgezogen und der Nachtwächter musste schauen, wie er nachkommt, gäbe, was er zu beisten hatte. So sind sie einmal noch bald an der Inselgasse angelangt vor dem Haus, wo die Frau Salzschreiber gewohnt hat. Sie haben abgestellt und der Christen ist geläutet. Nach einem Kerli ist über oben ein Fenster aufgegangen und die Gattung, die bei der Dienerschaft zu Bern als ein frommes Mädchen verbrüllt war, hat runtergerufen: «Wer läutet jetzt noch so spät?» «Komm noch mal schauen», antwortet der Christen. «Du kannst den Gumpressen machen bis am Morgen.» Die Gattung hat etwas Krummes geahnt und ist runtergekommen. Es hat just die dreikerzige Visitenlaterne angezündet, für seine Herrschaft zu reichen. Und mit dieser Prachtslaterne ist es jetzt vor die Haustür gekommen. Die Alte hat sich der Scheiche gewehrt ab dem Tanzen, hat ihm der Christen vertraulich erklärt. Aber nein, das wird etwa nicht sein. Hat jetzt die noch müssen tanzen? Es war mir dann auch gewesen, etwas nicht gut in der Luft, was sie fort ist, den Abend, sagt die Gattung und stellt sie Laterne auf einen Unterstritt vor der Haustür und macht sich an die Senftentür. Links und rechts von ihm sind die beiden Träger gestanden, wie wenn jeder Angst hätte, der andere könnte ihm das Trinkgeld vorweg stibitzen. Die Gattung hat das Türchen aufgetan und aus einem Berg von Küssen und Schalen hat etwas gesäunet und gestöhnet, aber gerührt hat sich nichts. Aber, meint die Gattung und streckt den Kopf in die Senfte. Da verwutscht es von einem kratzigen Maul ein herzhaftes Münchi, fahrt mit einem gruseligen Geuss zurück und stürchelt hinter sie über den Trottoirrand und, gäbe wie der Schlarpenegger brüllt hat, «Schau, wo du hockst!» bürzelt es um und sitzt mit seinem ganzen Gewicht auf die schöne Laterne. Die hat gekracht und alle drei Kerzen sind verlöschen. Währenddem der Köbi aus der Senfte schnackt, steht die Gattung auf, nimmt die verdrückte Laterne, schießt wie aus einer Büchse auf einen Schlarpenegger los, der noch mit offenem Mund angestanden ist, und haut ihm mit der Laterne eins über den Kopf rein, dass Glasscherben umeinander geflogen sind. Aber ein zweites Mal hat er nicht da gehabt. Er ist auf und davon und in seinem Klopf hat er nicht geachtet, dass ein Gräbli zu Wehris über die Gasse gegangen ist. Da ist er drüber getrollt, dass er noch 10 Schritt weit büchlige durch den Schnee ausgezeibt ist. Nachher ist er im Feisteren verschwunden. Der Christen hat sich in der Zänfte verzogen und der Köbi hat davor sich gekrümmt, mit beiden Händen auf seine Knie gepratscht und auflädig gelacht. Aber nicht lang. Wie ein Windspiel hat die Gattung sich gekehrt und flatsch hat er einen Klapp auf seinem breiten Maul gehabt, dass es im Gerber einen Graben ein Echo gegeben hat. «Da hast du deine Kompresse, du Auflad!» hat die Gattung geküchert. Und der Christen hat hinter der Senfte vorgelüstet und gesagt: «Wohlmau, du gibst Brot!» Darauf hat die Gattung seine Laterne genommen und sich mit Schluchzen in den Hausgang zurückgezogen. Kaum hat es die Haustür hinter sich zugeschlätzt gehabt, kommt dem Köbi in Sinn, was er hätte sollen vom Doktor ausrichten. «Gattung!» ruft er. «Gattung, los! Ich muss dir noch etwas sagen! Gattung!» Aber aus dem Haus hat man nur noch etwas gehört von Schnodderbuben und um keinen Preis hat ihm die Gattung wieder rausgelockt. Jetzt hat der Köbi die ganze Geschichte noch dem Christen müssen erklären. Wenn der Christen im Stand gewesen wäre, die Senften alleine heimzutragen, so hat er es gewiss gemacht. Von wegen dem Köbi hat er es nicht mehr gegönnt, noch einmal ins Office kommen, Gläser und Flaschen zu leeren. Item. Sie sind einmal wieder heim und der Christen hat sich mit dem Gedanken getröstet, dass er dem Schlarpenegger keine Schoppen zahlen musste. Merci beaucoup.